Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute reist unser Podcast einmal um den Globus. In Brasilien gibt es nämlich eine Stadt namens Winterschneis, in der fließend Moselfränkisch gesprochen wird. Wie kann das sein? Naja, vor rund 200 Jahren machten sich hunderte Menschen von der Mosel und aus dem Hunsrück auf den Weg, um auszuwandern und sich in Südamerika ein neues Leben aufzubauen. Und einer von ihnen war Wilhelm Winter, dessen Schicksal stellvertretend für das Schicksal tausender anderer Auswanderer steht.
Ja, und bei uns zu Gast ist Monika Traut Bonato, Autorin und Historikerin und auch eine Kollegin von uns. Und Monika, vielen Dank, dass du hier dabei bist.
Ja, gerne. Freue mich.
Und das Thema Auswanderung nach Südamerika, nach Brasilien, das ist ja ein Thema, was nicht nur unsere Region betrifft. Es sind damals ja Tausende aus dem damaligen Deutschland ausgewandert, auf der Suche nach einem besseren Leben, Glück, vielleicht Abenteuerlust. Das wurde damals ja auch gefördert seitens der damaligen Regierungen dort in Südamerika. Aber woher kommt dein Interesse an diesem Thema?
Also mein Interesse an diesem Thema entstand durch eine persönliche Reise, die ich 2014 mit einer Gruppe aus Klüsserath nach Brasilien hatte. Und ich bin damals gefragt worden, ob ich Lust hätte mitzufahren und fand das mal interessant, weil ich eigentlich gar nichts darüber wusste. Und bin dann in dieser Gruppe mit nach Winterschneis geraten und habe dort die Menschen kennengelernt. Ich muss dazu sagen, wir haben privat gewohnt, man hat also in den Familien gelebt. Und ich hatte mir vorher schon viele Gedanken gemacht, wie spricht man mit den Leuten in Englisch, Portugiesisch kann ich halt nicht, ein bisschen Spanisch. Wie unterhält man sich mit ihnen? Und ja, die Frage war ganz schnell geklärt, einfach auf Moselfränkisch oder Platt. Das verstehen alle. Ja, und dann habe ich dort die Nachfahren der Auswanderer von der Mosel kennengelernt und war doch recht erstaunt, wie viel sie über uns wissen und wir wissen gar nichts über diese Menschen. Die wissen alles von uns, sie kennen teilweise die Geschichte und ja, zeigen großes Interesse an uns. Und hier bei uns, sage ich mal, habe ich das wirklich, ich meine, ich habe ja Geschichte studiert, vermisst, dass das Thema Auswanderung nach Brasilien war weder in der Schule noch an der Uni jemals ein Thema.
Wie groß ist diese Stadt Winterschneis? Von wie vielen Leuten reden wir hier?
Ja, es ist ein kleines Städtchen, da leben rund 14.000 Menschen.
Und Winterschneis, auf Portugiesisch heißt der Ort ja Bom Princípio, guter Anfang, ja. Auf Portugiesisch, liegt ja im Süden von Brasilien. Das war damals ja auch eines der bevorzugten Einwanderungsgebiete, denn der Landstrich damals vor 200 Jahren war dünn besiedelt. Brasilien war zu dem Zeitpunkt gerade frisch unabhängig, unter einem Kaiser übrigens, was ja auch etwas ungewöhnlich ist, 1822. Und damals wurde dann ja auch darum geworben, kommt doch zu uns, besiedelt dieses Land, bewirtschaftet es. Aber wer war denn überhaupt dieser Wilhelm Winter von der Mosel? Was wissen wir eigentlich über ihn?
Also Wilhelm Winter war der älteste Sohn von Philipp und Irmina Winter. Sie waren die beiden Ältesten in der Auswanderergruppe, die Irmina mit 48 Jahren und der Philipp mit 57 Jahren. Und der Wilhelm als ältester Sohn, zwei weitere Brüder von ihm, waren schon als Kleinkinder verstorben, hatten aber denselben Vornamen. Und er war bei der Auswanderung 19 Jahre alt und er musste später im Alter von 21 nach dem Tod des Vaters die Verantwortung für seine Familie übernehmen. Also die Mutter und drei jüngere Geschwister, die mit ausgewandert waren.
Und seine Eltern, die stammen aus Klüsserath an der Mosel?
Klüsserath, ja.
Ja? Was haben die dort gemacht?
Die Eltern, das waren Winzer. Meistens hatten die Winzer damals noch einen kleinen Bauernbetrieb dabei, ein bisschen Viehhaltung und so, so wie die meisten damals an der Mosel halt gelebt haben.
Aber waren das dann nicht reiche Leute dann gewesen? Also mit dem Weinbau dann Geld verdient? Oder?
Ja, ich meine, man muss natürlich die Zeit sehen. Es war eine schwierige Zeit, sage ich mal so. Dafür gab es verschiedene Gründe. Zum einen war es bedingt durch die klimatischen Verhältnisse. Wir hatten so eine Art kleine Eiszeit, sage ich mal, damals. Wir hatten ja auch das Jahr ohne Sommer, 1816, nach dem Ausbruch des Tambora. Die Leute konnten sich gar nicht erklären, warum es dann im Sommer zum Beispiel geschneit hat.
Das war ein Vulkanausbruch, ne?
Das war ein Vulkanausbruch, der sich weltweit ausgewirkt hat und ganz Europa lag eigentlich wirtschaftlich da nieder, sage ich mal, auch alle anderen Länder, keinem ging es gut. Hinzu kamen dann auch natürlich die politischen Verhältnisse. Eine Zeit lang waren ja die linksrheinischen Gebiete französisch unter Napoleon. Napoleon hat viele Veränderungen gebracht, unter anderem, das hatte ich damals herausgefunden, auch hat er das Heiratsrecht verändert. Das heißt, nun durfte jeder bei ihm heiraten. Das heißt, es gab vermehrte Geburten, sage ich mal, mehr Kinder. Und gleichzeitig hat er das Erbrecht verändert. Das heißt, so wurde jeder erbberechtigt. Das heißt, die Parzellen wurden kleiner und die Leute wurden mehr. Also mehr Bevölkerung mit weniger Land. Nach Napoleon sind wir ja also hier in der Region preußisch geworden. Und die Preußen waren Weltmeister im Steuererfinden, sage ich mal. Die haben zum Beispiel unter anderem eine Moststeuer erfunden. Die Moststeuer, das war so, die Winzer sollten schon eine Steuer bezahlen für eine noch nicht geerntete Lese. Und ich war natürlich ziemlich aufgebracht, weil die meisten, auch in Klösterath, das Dorf war sehr verschuldet, die Menschen waren alle verschuldet. Und dann kamen auch noch andere Regeln dazu, zum Beispiel das Holzfrevelgesetz der Preußen. Dieses Gesetz war der Grund, warum die meisten Menschen damals im Gefängnis saßen, das ist nachgewiesen. Das heißt, selbst unter Napoleon durften die Menschen damals in den Gemeindewald, sie durften sich Reisig und Totholz nehmen, um zu heizen und was sie für Vieh halt gebraucht haben, haben das Vieh halt rausgetrieben, die haben halt die Eicheln gefressen oder weiß ich, im Wald und das war nun verboten und die Leute haben das dann natürlich, um nicht kalt zu sitzen, es waren ja kalte Winter, haben das heimlich gemacht und wer erwischt worden ist, kam ins Gefängnis.
Und was waren das genau für Leute, die da ausgewandert sind? Waren es dann wirklich die Ärmsten der Armen oder?
Ja, man denkt sich immer, die Ärmsten der Armen gehen weg, um sich ein neues Leben aufzubauen. Aber tatsächlich war das halt anders, weil das war genauso wie heute auch. Eine Auswanderung kostet Geld. Die Leute mussten sich unterwegs Proviant besorgen, eventuell auch sogar übernachten. Oder sie mussten auch für das Schiff bezahlen, die Schiffspassage bezahlen. Das war ja nicht kostenlos. Und wie gesagt, ich habe mich ja mit anderen Historikern auch kurz geschlossen und einer hat dann ausgerechnet, eine Auswanderung damals 1827, also diese Gruppen, die weggegangen sind, kann man umrechnen, hat so viel gekostet, wie ein Haus wert ist mit Haus und Hof.
Das ist eine ganze Menge.
Das war richtig viel Geld. Und wer kein Haus hatte, das er verkaufen konnte, musste hier bleiben.
Das sind quasi so Parallelen wie auch zur heutigen Migrationsgeschichte. Das ist ja auch der Fall. Familien verschulden sich, um jemanden irgendwie auf eine Reise schicken zu können Richtung Europa. Ne? Also Geschichte verändert sich da eigentlich nicht, ne?
Und wie lief das Ganze damals ab? Also das sind ja wirklich hunderte Menschen, die da ausgewandert sind als Gruppe. Wie findet man sich da? Also macht da irgendjemand einen Aushang und sagt, okay, nächste Woche geht's los oder wie?
Ja, ich sag mal so, hier in dem Fall waren es aktive Anwerber. Das waren zwei Hunsrücker, die schon lange vorhatten auszuwandern. Einer davon war der Karl Roth, der ist dann halt nach Klösterath gekommen. Die waren vorher in Amsterdam, weil viele Menschen glauben immer, die sind alle aus Bremerhaven abgefahren oder Hamburg. Aber es war nicht so. Eine Zeit lang ging die Reise auch von Amsterdam aus. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach kürzer war, der kürzere Weg von hier aus. Und die Reedereien haben natürlich ganz schnell herausgefunden, dass damit auch Geld zu machen halt ist. Und diese Anwerber, die sind dann in die Dörfer, vermutlich in die Wirtshäuser und haben dann vorgetragen. Sie hatten dann auch ein Schreiben des brasilianischen Kaisers dabei, der diese Leute wünschte zum Aufbau des Landes. Hat denen auch Land versprochen, in Brasilien viel Land versprochen. Ich meine, das waren nur ein bisschen Märchen, die denen vorgegaukelt worden sind. Viel Land, immer Sonne, schönes grünes Land, fette Kühe, alles, was wir hier nicht hatten. Und ich meine, ich sag mal so, die Menschen konnten sich ja nicht wie heute informieren. Einmal googeln und man weiß, wo kommt man hin und was ist da los. Es gab ja diese Informationen nicht. Ich meine, es gab ein paar Tageszeitungen, aber die hatten vermutlich auch die wenigsten. Ich meine, lesen und schreiben konnten die Menschen, die wussten auch schon von Auswanderungen. Aber was sie da erwartete, wusste niemand.
Aber da gehört auch einiges an Verzweiflung dann in dem Moment dazu, einfach ja so mutig zu sein und sein Leben da
oder,
aufs Spiel zu setzen.
Oder Abenteuerlust vielleicht.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist Abenteuerlust, gehört viel Mut dazu. Es gehört auch Verzweiflung dazu. Aber ich glaube, damals sind wirklich so die Mutigsten weggegangen. Die einfach gesagt haben, wir wollen das hier nicht mehr. Und konnten natürlich nicht prüfen, ob das stimmt, was ihnen versprochen worden ist.
Wobei interessant ist ja der Fall, dass die Eltern ja, du hast es ja selber gesagt, relativ alt waren, auch schon für die Zeit damals. Mhm. Und der Sohn, der Wilhelm Winter, eigentlich auch schon ein erwachsener Mensch war. Also eigentlich hätte auch er nur alleine gehen können, oder?
Rein theoretisch hätte er das, aber wo hätte er das Geld her gehabt? Mhm. Es hat ja Geld gekostet. Also ich habe auch herausgefunden, manchmal haben auch Familien zusammengelebt. Ich war zum Beispiel in Koblenz im Archiv und habe mir die Notariatsakten aus dieser Zeit angeschaut. Es gab ein Notariat in Neumagen und eins in Mering und habe da tatsächlich Unterlagen, Hausverkäufe von, ich habe hier die Namen der Auswanderer gefunden, die ihr Haus verkauft haben und manche haben es auch an die Geschwister verkauft, die dann ihr vorzeitiges Erbe ausbezahlt haben und sich dann wieder Geld geliehen haben, damit ein Teil ihrer Familie weggehen kann.
Jetzt ist der Werber dann also dann da. In welchem Jahr eigentlich?
Das ist das Jahr 1827 und dieser Karl Roth aus Mörschied, der kam nach Klöserath Mitte Oktober und wie gesagt, am 7. November sind schon die ersten weggegangen.
Das ist ja rasend schnell.
Ja, innerhalb von 1-2 Wochen mussten die sich entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Das war wirklich eine Hals-über-Kopf-Entscheidung. Also spontaner geht's, glaube ich, gar nicht.
Wenn du vor 200 Jahren gelebt hättest, hättest du das damals auch dann mitgemacht? Gesagt, oh, die versprechen mir hier Land und keine Ahnung, blühendes Paradies und was weiß ich noch. Und hier bei uns ist alles trostlos.
Also ich habe mir das echt, die Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Und aus Klöserath sind ja 11 Familien ausgewandert. Und ich habe dann später herausgefunden, dass von diesen 11 Familien 7 mit mir verwandt sind. Also ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, dass ich auch dabei gewesen wäre.
Du würdest heute Portugiesisch sprechen?
Vermutlich, ja.
Du hast eben schon Bremen und Amsterdam erwähnt. Wie lief normalerweise so eine Reise ab?
Also in diesem Fall, ich meine, so wie den meisten, es ist ja organisiert worden von diesem Anwerber. Der hat sich dann darum gekümmert, dass die Leute auch am Schiff, sag ich mal, ankamen in den jeweiligen Häfen. Hier in dem Fall war es halt Amsterdam. Ich denke mal, ein großer Teil der Gruppe ist dann zu Fuß von hier über den Hunsrück nach Bingen. Dort haben 2 Rheinkähne gewartet, haben die dann aufgenommen und in die Niederlande oder nach Holland gebracht. Und dann habe ich natürlich auch herausgefunden, dass einige wenige sich eine bessere Fahrt leisten konnten, also nicht zu Fuß über den Hunsrück sind, sondern nach Trier und sind dann von hier aus mit dem Schiff bis nach Koblenz und dort zugestiegen. Und zwar ist das auch dadurch belegt, dass eine dieser Familien, die Frau war hochschwanger und hat ihr Kind in Trier zur Welt gebracht. Also die Geburtsurkunde ist hier aus Trier. Und die Paten waren natürlich dann nicht die nächsten Angehörigen, auch Verwandte, aber die, die dann halt auch mit dabei waren.
Und wie lange hat so eine Reise bis nach Amsterdam dann schon gedauert? Allein das ist ja schon weit weg.
Zum Glück gibt es ja heute Google. Und man kann ja dann die Strecken abmessen. Wie lange braucht man zu Fuß? Von hier, zum Beispiel von der Mosel oder Klöserath bis nach Bingen. Dann muss man vielleicht noch 1-2 Tage draufgeben. Es waren ja viele Kinder dabei und Gepäck halt. Der Fußweg über den Hunsrück, der hat ein paar Tage gedauert. Das war jetzt nicht so lange. Das Problem war nicht, die Fahrten an sich waren recht schnell. Nur oft konnten sie noch nicht sofort weg. Die saßen dann in Bingen fest, mussten wie so oft auch später auf der Reise in irgendwelchen Hallen oder Pferdeställen untergebracht werden, weil sie wieder auf einen Teil der Gruppe gewartet hatten. Die Hunsrücker waren noch nicht alle da und die mussten auf die noch warten. Und so haben die dann auch ein paar Tage in Bingen verbracht und dann noch 1-2 Tage am Rhein, aber saßen dann wieder in Lobeth an der Grenze fest eine Woche. Weil die Fahrt an sich war jetzt nicht so lange, aber diese Zwischenstufen, wo sie halt nicht weiterkamen.
Und du hast gerade schon Gepäck erwähnt. Was haben die Leute denn so mitgenommen? Das ganze Hausinventar? Oder?
Nein, es war festgelegt, was sie mitnehmen durften. Sie durften landwirtschaftliche Geräte, natürlich, die sie natürlich schleppen konnten, durften sie mitnehmen. Kleidung, Wäsche halt oder Bettwäsche und so Sachen. Aber mehr konnten sie ja nicht mitnehmen. Die mussten ja alles tragen.
Und war das dann nicht eine gefährliche Reise? Allein schon in Deutschland? Ich meine, das ist nicht das Deutschland von heute.
Also ganz ungefährlich war es nicht. Die Gruppe, die zu Fuß über den Hunsrück ist, das war ja eine größere Gruppe, die waren halt im Verbund. Ich denke, das hat sie so ein bisschen geschützt. Das war natürlich am Hunsrück auch interessant, die Zeit des Schinderhannes.
Räuberbanden,
genau. Und ich meine, die nach Trier sind, ich denke, das war jetzt nicht so gefährlich. Die sind entweder zu Fuß nach Trier oder halt, ich habe dann eine Familie in die Postkutsche ab Hetzerath gesetzt. Habe dann auch die Zeiten herausgefunden, wann die Postkutsche gefahren ist, wie lange sie gebraucht haben, wo sie übersetzen mussten, den Schweich. Wie Trier ausgesehen hat, damals, als man reingefahren ist, zum Beispiel schön auch die Nels Gärten beschrieben. Das war ja ein ganz anderer Anblick als heute.
Jetzt ist die Reise von Wilhelm Winter und seiner Gruppe ja gerade deswegen spannend, weil es eben keine sorgenfreie Reise war. Die haben nicht wie geplant ein paar Wochen gebraucht, sondern wirklich 2 Jahre. Und die ersten Probleme kamen schon an der holländischen Grenze. Was genau ist da passiert?
Ja, die Gruppe kam an der holländischen Grenze an und das ist so eine Art Zollstation. Und die Schiffe sind dann festgehalten worden, festgekettet worden. Niemand durfte das Schiff verlassen und das war schon sehr beengt. Und die holländische Regierung hat dann verboten, dass sie reinfahren, weil sie hatten Angst, wenn das nicht klappen sollte mit der Überfahrt, dass sie für diese Gruppe aufkommen müssen, für die armen Flüchtlinge.
Dass sie quasi am Hafen in Amsterdam stranden.
Genau, dass sie dort stranden als Flüchtlinge, als Bettler oder so und dass sie dann dafür aufkommen müssen.
Und wie hat die Gruppe das Ganze gelöst?
Es gab natürlich einige Querelen dann an Bord. Dann sind 2 Leute, die waren sauer, die sind dann zu Fuß von Lobeth bis nach Den Haag zum König und haben dort gebeten, dass sie weiterreisen dürfen, waren dort letztendlich erfolgreich. Aber man muss dazu sagen, zwischendurch, das haben die damals in Den Haag aber nicht mitgekommen, gab es auch dann vor Ort schon eine Lösung. Das Problem war, dass nicht alle Pässe hatten. Und die Holländer haben dann gesagt, wir lassen die mit Pässen rein und die anderen müssen zurückbleiben. Aber letztendlich gab es eine Lösung für alle halt.
Wann genau sind sie denn dann losgefahren von Amsterdam aus dann?
Die sind ja losgefahren von Den Helder aus. Die sind dann irgendwann auf das Schiff umgestiegen, auf die Helena und Maria. Schon viel zu eng und sind dann schon dieser Willemskanal, den es heute gibt, nach Den Heldern Holland hoch. Der war damals neu gebaut. Das Schiff ist da durch und ist dann schon an Weihnachten, hat es ja schon den ersten Unfall gehabt, ist es schon stecken geblieben oder fast umgekippt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Die mussten dann Weihnachten raus, das Schiff wieder reinhieven in das Gewässer. Und ja, mittlerweile sind schon Leute gestorben. In diesem Kanal ist dann auch das erste Kind im Schiff erstickt, weil zu viele Leute an Bord waren.
Wie muss man sich das Schiff vorstellen? Was war das für eins?
Das war ein ganz alter Kahn. Das Mitteldeck ist ausgebaut worden für Kojen, sag ich mal. Im unteren Bereich lagen dann Fässer mit Wasser, mit Lebensmittelvorrat und weiß ich was. Und weil der Kapitän dann ja so viele Kojen reingehauen hat, das wurde natürlich dem Schiff nachher zum Verhängnis, hat er in die Decke runde Löcher gestanzt als Frischluftzufuhr. Und man muss sich vorstellen, das war im Winter. Das war natürlich wahrscheinlich immer eisig kalt. Und wenn es dann geregnet hat oder wie später bei dem Sturm, ist das Schiff voll Wasser gelaufen durch diese Löcher halt.
Und diese erste Etappe dieser wirklich ja tausende Kilometer umfassenden Auswanderungsreise, wo ist die dann geendet?
In Den Helder gab es dann noch große Schwierigkeiten, weil dieses Schiff war zugelassen für 200 bis 250 Personen. Mittlerweile waren schon 350 Personen an Bord. Und es sollte noch eine Gruppe, die auch bezahlt hatte, muss man dazu sagen, sollte hinzukommen mit 150 Personen. Und ja, dann gab es einen großen Streit auch schon im Hafen von Den Helder. Und der Kapitän wollte diese Leute dann noch auch wieder Besseres wissen. Die holländische Regierung hatte schon interveniert. Die hatten das Schiff schon im Blick, hatten es auch schon inspiziert und gesagt, das geht gar nicht. Ihr dürft da nicht so viele Leute mitnehmen. Und der Kapitän wollte dann in einer Nacht- und Nebelaktion, weil er hat ja das Geld kassiert, alle draufnehmen. Und dann hat er die aufgefordert, aufs Schiff zu kommen. Dann gab es Riesenstreit, ein Tumult auf dem Schiff, vermutlich auch eine Schlägerei. Und dann hat der Kapitän das Schiff losfahren lassen. Und ja, bei dieser Geschichte sind dann 10 Familien getrennt worden.
Und die Winters?
Die Winters, die waren schon auf dem Schiff. Und das Schiff ist dann losgefahren mit diesen 350 Leuten, den getrennten Familien. Das Schlimmste war eine Familie, 4 kleine Kinder, das jüngste ein Baby, 3 Wochen alt. Und die Eltern stehen am Kai und winken dem Schiff hinterher.
Und kommen nicht mehr drauf?
Nee, kommen nicht mehr drauf.
Was wissen wir über diese eine Familie, nur so kurz hier angemerkt?
Von den Kindern haben nur 2 überlebt. Die sind dann in Formis später gestorben. Das kam ja noch was Tragisches hinzu. Das Schiff ist dann los und am 6. Tag, kurz bevor es rausgeht im Ärmelkanal, bevor es rausgeht in den Atlantik, kam dann ein Riesensturm und da sind die Masten gebrochen. Das Schiff ist fast untergegangen. Also wären sie nicht in letzter Minute, sag ich mal, von einem Postschiff entdeckt worden, wüsste man heute gar nichts mehr von diesen Leuten.
Und die Winters wären damit dann damals dann auch?
Dann wären alle verschwunden gewesen, ja.
Aber so sind sie gerettet worden?
Die haben die abgeschleppt nach Formis in England, in diesen Hafen. An diesem Tag sind ganz viele Schiffe verunglückt. Ja, ich meine, dann kam da ein Schiff mit 350 Leuten an und wohin mit denen? Durchnässt.
Genau, und wohin? Was ist dann mit denen dann passiert?
Vor allem, muss man sagen, war ein Städtchen, sag ich mal, wie Schweich, so 10.000 Einwohner damals, auch arm. Ja, zuerst waren die erstmal auf dem Schiff, dann kam ein Arzt und hat geschaut, ob da keine Krankheiten an Bord sind, weil Krankheiten wollten dann auch nicht an Land haben. Ein Teil der Leute konnte dann Räumlichkeiten mieten, sag ich mal, unter Dächern. Und der Rest ist dann nach 2 Wochen mussten die auf diesem nassen Schiff bleiben, kam dann in Hallen, Pferdehallen oder Scheunen unter halt.
Und das war ja immer noch im Winter.
Ja, viele Kinder hatten nicht mal mehr Schuhe, die Kleidung war ja durchnässt. Mhm. Dann hat man in Formis, muss man dazu sagen, eine große Spendenaktion ins Leben gerufen. Kleidung gesammelt, Nahrung gesammelt und ohne diese Spenden der Engländer hätten die wahrscheinlich alle nicht überlebt.
Aber das Schiff konnte nicht mehr weiterfahren. Wie ist die Gruppe dann?
Das Schiff war zerstört. Es sollte zwischendurch, also die waren ja dann da bis zum Herbst oder bis zum nächsten Winter, nochmal repariert werden, aber die Leute haben sich geweigert und gesagt, wir gehen nicht mehr auf dieses Schiff. Weil es war definitiv nicht hochseetüchtig.
Verständlich. Und wie ging es dann für die Leute weiter?
Ja, die lebten halt in England. 3/4 waren sogar Kinder. Von den Erwachsenen fanden einige sogar Arbeit. Einige arbeiteten auch in den Steinbrüchen, da gab es bekannte Steinbrüche. Oder bei den Fischern oder Seilmacher waren auch sehr halt bekannt. Ja, und viele bettelten halt einfach. Das waren halt die armen Bettler. Die Kinder sind barfuß im Winter durch die Straßen gerannt.
Ja, diese Gruppe strandet ja im damaligen Königreich England, was schon mitten in der industriellen Revolution steckt. Wie haben sich denn diese Auswanderer damals in diesem England durchschlagen müssen?
Ich sag mal so, viele, das ist auch nachgewiesen, lebten halt in Pferdeställen, Hallen oder sonst was. Es ist aber auch nachgewiesen, dass einige Arbeit gefunden haben und dass einige auch schon die Sprache erlernt haben. Auch darüber gibt's halt Quellen. Arbeit wurde gefunden in Steinbrüchen. Dort haben sie also schon die ersten, sag ich mal, Maschinen und auch Dampfmaschinen, egal, kennengelernt, was es in Deutschland noch nicht gab. Also sie sind schon mit neuer Technik konfrontiert worden, die sie bis dato nicht kannten. Und ja, die Bevölkerung in England, also in Formis, hat halt auch immer fleißig gesammelt für diese armen Auswanderer. Kleidung und Nahrung halt, auch darüber gibt's Listen. Ganz witzig fand ich zum Schluss die Liste, als sie dann weitergefahren sind, wieder als sie auch raus konnten. Da steht auf dieser Liste drauf, was sie dann auch gespendet haben. Wine for the sick, also Wein für die Kranken. Das würde heute ja kein Arzt mehr verschreiben.
Nee, das habe ich übrigens auch neulich mal in einem Museum gesehen in Frankreich. Da gab es auch die Empfehlung noch vor 100 Jahren. Ne? Ja, wer Wine krank ist, bekommt Wein. Also, und darunter aber ein moderner Hinweis, Achtung, Wein schadet der Gesundheit und so. Ne? Aber gut, die hatten, glaube ich, damals ganz andere Sorgen als ich, um das Thema auch noch Sorgen zu machen. Und die Winters, die waren davon ja auch betroffen. Dazu haben wir jetzt aber keine konkreteren Informationen, wie es denen in England ergangen ist. Ne?
Wie es denen in England ergangen ist, wissen wir jetzt nicht. Ich weiß nur, dass der Vater vermutlich schon damals kränkelnd war. Und wie gesagt, er kam auch schon krank in Rio an und ist dort auch kurz nach der Ankunft
verstorben. Und der Wilhelm Winter, das war ja ein junger Mann. Du hast es vorhin angesprochen, ich glaube 19 war der, glaube ich, als sie ausgewandert sind. Ist er nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ey, England, modernes Land, aufstrebend, hier gibt es vielleicht Arbeit, Maschinen und so weiter, wir bleiben hier?
Das mag sein. Ich denke mal, diese Gedanken waren vermutlich da. Die Zeit war ja damals auch in England nicht gut und ich denke auch die Arbeitsplätze waren rar, dass die Engländer das gar nicht so gerne gesehen haben, dass die Leute ihnen die Arbeit, sag ich mal, weggenommen haben. Deswegen denke ich, war es auch die Arbeit in den Steinbrüchen, die nicht so beliebt war, wo sie dann reingesteckt worden sind. Und dass die, sag ich mal, schönen Arbeitsplätze, dass sie es nicht gerne gesehen haben, weil sie ja selbst Arbeit gesucht haben.
Also ging die Reise weiter.
Ja.
Und trotz diesem Schiffbruch und dieser Katastrophe, gelangte die Gruppe dann letztendlich doch noch nach Brasilien. Wie haben die das angestellt?
Die Leute in Formis haben sich natürlich beschwert über die dauernden Bettler und weiß ich was. Und es gab dann nachher politische Vereinbarungen zwischen Brasilien, den Herkunftsländern und England, dass sie dann auf einem Schiff doch weiterkamen nach Brasilien.
Wer hat dafür bezahlt?
Das haben die aufgeteilt.
Die Länder oder die Reisenden?
Die Länder. Die Reisenden hatten ja kein Geld mehr.
Und dann ging es auf den großen Teich rüber?
Dann ging es auf den großen Teich rüber, relativ schnell. Das Schiff war wirklich schnell, schneller als erwartet. Kam dann in Rio an, wieder in Quarantäne. Auch in Rio nach der Ankunft sind viele gestorben. Und von dort sind sie dann halt verteilt worden aufs Land.
Und bei Wilhelm Winter konkret? Also der Vater ist ja gestorben bei Ankunft, blieb also die Mutter übrig?
Ja, die wird auch schon auf diesem Dampfer, der sie dann in den Süden gebracht hat, als Witwe bezeichnet. Da gibt es auch Listen halt drüber. Und dann kamen sie halt im Süden an, in diese Schneisen. Da ging wahrscheinlich auch die Kinnlade runter, weil versprochen worden ist, denen ja auch grünes Land, viel Vieh und weiß ich was alles. Und dann kamen die in ein Gebiet, das voller Urwald war, das erstmal gerodet werden musste, das voller wilder Tiere steckte, die sie nicht gekannt haben. Und es gab auch viele Probleme mit der einheimischen indigenen Bevölkerung. Das ist denen, denke ich mal, vorher auch nicht gesagt worden. Da gibt es viele unschöne Geschichten, wo man auch heute, ich sag mal, in Südbrasilien noch nicht so gerne drüber spricht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass Leute entführt worden sind und umgebracht worden sind. Aber ich denke mal auch umgedreht. Ich denke, man muss immer beide Seiten halt hören. Und was mir die Leute in Südbrasilien erzählt haben, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir sind damals schon ein bisschen von dem brasilianischen Kaiser, ich sag mal im guten Sinne, verarscht worden. Weil Argentinien war ja von Spanien besetzt und Brasilien war ja portugiesisch. Und die Argentinier sind von unten hochgerückt und da war diese Pufferzone über Uruguay, wo noch niemand saß. Und deswegen haben sie die Leute da reingesetzt. Die mussten dann quasi auch ihr Land verteidigen und waren später auch noch in Kriege verwickelt.
Dazwischen liegt ja heute das unabhängige Land Uruguay. Das ist eine Folge dieses Konfliktes zwischen Argentinien und Brasilien, dass es halt eben so entstanden ist. Und wir vergessen ja auch immer wieder hier in Europa, dass halt eben diese Länder, die sich damals gebildet haben in Südamerika vor 200 Jahren, Chile, Peru, Kolumbien, Argentinien, Brasilien, das sind eigentlich Gründungen europäischer Kolonisten gewesen, deren Nachfahren, die wiederum halt eben in den Jahrhunderten davor die indigene Bevölkerung eigentlich unterworfen hatten.
Ja, da sind viele unschöne Geschichten passiert.
Genau. Und Schneis, Winter Schneis, wir haben ja gerade angemerkt, das Dorf, was Wilhelm Winter letztendlich gegründet hat, da steckt ja auch drin, was die Einwanderer damals ja auch machen mussten, nämlich Schneisen schlagen. Ne?
Ja, genau. Es gibt nämlich ganz viele Schneisen dort unten. Also einmal Winterschneis, dann gibt es die Portugieser Schneis, es gibt die Kaffeeschneis. Also alles heißt da Schneis, weil die mussten ja erst wirklich maroden. Da war ja nichts.
Wilhelm Winter kommt also nach Brasilien. Was wissen wir denn über sein Leben in Brasilien? Hat er sich da eine Existenz aufgebaut?
Ja, Wilhelm Winter ist später sehr erfolgreich gewesen. Er hat dann eine Ziegelfabrik gegründet, die es bis heute noch gibt. Das ist heute eine reiche Familie. Und wie gesagt, denen geht es auch wirtschaftlich gut. Und ich denke mal, Wilhelm Winter hat es wirklich geschafft, den Bogen zu schlagen, sage ich mal. Und ich denke mal, er hat sich dann auch im Laufe der Zeit von seiner Persönlichkeit her verändert. Nicht mehr dieser naive kleine Winzersohn, der in Klösterath ausgewandert ist, sondern der hat sich da schon gewandelt. Und das habe ich auch so ein bisschen noch beschrieben im Buch.
Ich habe ja auch noch in Wikipedia kurz nachgeschaut, in der portugiesischsprachigen Wikipedia, da wird er auch genannt und da wird dann erwähnt, dass er sogar in einem Bürgerkrieg mitgekämpft habe. Erst auf Seiten von den Kaiserlichen, also der Regierung, und dann später auf Seiten der Rebellen. Dann habe es wohl eine Amnestie gegeben. Also und da muss er wohl schon ein bisschen älter gewesen sein. Mhm. Aber dieses Winterschneis, das Dorf im Süden von Brasilien, das ist ja, glaube ich, nicht sofort entstanden. Ne? Die sind ja 1827, 28 hier angekommen in Brasilien.
Ja, man muss sich die Dörfer in Südbrasilien anders vorstellen wie bei uns. Es gibt nicht diesen Ortskern mit Kirche und Schule und alles siedelt sich rundherum an, weil die Leute haben ja Land bekommen, also diese Flächen, und die liegen nebeneinander. Also die sind dezentraler als bei uns. Und der hat sich natürlich die Leute, die sich gekannt haben oder dieselbe Sprache gesprochen haben, vor allem die dieselbe Religion haben, haben sich natürlich dann oft nebeneinander auch zusammengetan und dann später eine Schule gebaut oder eine Kirche gebaut. Die sind natürlich auch sehr katholisch noch da unten, also hier in Winterschneis, und legen da noch großen Wert drauf.
Diese 150 Menschen, die damals in den Niederlanden zurückgelassen wurden an dem Pier, haben die ihre Familien da nochmal wieder gesehen? Sind die irgendwie nachgekommen oder was ist mit denen passiert?
Ja, und zwar, die waren natürlich total frustriert. Die sollten zuerst wieder zurückgeschickt werden in ihre Ursprungsländer. Aber man muss sagen, wer einmal weggegangen ist, den wollte niemand mehr haben, weil die hatten ja auch dann kein Geld mehr. Die haben ihr ganzes Geld schon für die Schifffahrt ausgegeben. Niemand wollte die armen Rückkehrer wieder im Dorf haben. Manche sind ja auch illegal ausgewandert. Zum Beispiel gab es diese bayerischen Sprenkel am Hunsrück. Und die Bayern haben die jungen Leute für den Krieg gebraucht und die durften dann nicht auswandern. Und die sind dann nachts im Hunsrück heimlich über Grenzen.
Es gibt tatsächlich Zeitungsberichte aus der Zeit, 19. Jahrhundert, wo dann auch, glaube ich, in der Zeitung drinsteht, jemand hat illegales Land verlassen und hat halt nicht die Erlaubnis eingeholt und so. Ne? Ja. Gerade die jungen Männer.
Und die konnten ja gar nicht mehr zurück. Ne? Mhm. Aber dann hat die holländische Regierung eingelenkt und die sind dann Wochen später mit einem Schiff nach Brasilien gebracht worden und haben vermutlich erwartet, dort ihre Verwandten zu treffen, aber es war ja keiner da. Die kamen ja erst viel später. Ein Teil hatte ich wiedergefunden. Diese Familie mit den 4 Kleinkindern, das Baby und eins der Kinder ist verstorben in Formas. 2 haben überlebt und haben auch später ihre Familie wieder getroffen.
Und wie groß war dann der Anteil der Deutschen bei den Einwanderern, die dann in Brasilien ankamen? Also gab es auch viele Einwanderer zum Beispiel aus Frankreich oder England, oder wie hat sich das aufgeteilt?
Also in Brasilien gab es Einwanderer eigentlich aus ganz Europa, aus allen Teilen Europas. Und ich weiß zum Beispiel, hier im Süden, wo Winterschneis liegt, kurz dahinter gibt es diese Weingüter. Ich meine, dazu muss man auch sagen, der Kaiser wollte diese Leute hier von der Mosel vom Hunsrück als Bauern ansiedeln. Sie durften also keinen Weinbau betreiben. Für den Weinbau hat er sich die Italiener geholt. Also da gibt es tolle Weingüter, richtig große Weingüter, kann man sich gar nicht vorstellen, also gar nicht vergleichbar mit hier. Und das sind alles Italiener.
Wie lief generell deine Recherche ab zu dem Thema? Es sind ja viele kleine Punkte, die da irgendwie zusammengestrickt werden müssen.
Also ich muss ehrlich sagen, die Recherche, dieser Aufwand, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, weil das war schon enorm. Man muss ja bei vielem hinterher sein. Ich bin nach Holland gereist, habe ich mit dem Historiker getroffen. Wir sind dort in die Archive. Ich hatte Kontakt mit Formes, habe von dort englische Zeitungen bekommen und auch die Listen. bin hier ins Archiv, bin nach Koblenz, um die Notariatsakten einzusehen, habe mich in Chroniken umgeschaut, habe Familienbücher mir angeschaut, um die Familienkonstruktion herauszufinden, wer ist das, wer da auswandert. Und ja, das war schon sehr umfangreich.
Und vor Jahren hast du ja schon mal ein historisches Werk dazu geschrieben und jetzt ist ja ein Roman dazu rausgekommen von dir. Warum gerade ein Roman? Was ist der Gedanke dahinter?
Also der Gedanke dahinter ist, ich bin ja ein Geschichtsfan, eigentlich schon von klein auf. Und das Fatale an der Geschichte ist, wenn jemand einen historischen Aufsatz schreibt oder wenn zum Beispiel auch Chroniken erscheinen, die werden von den meisten Leuten, die lesen die ersten 2 Seiten und legen das Buch dann beiseite. Und ich möchte einfach die Leute für Geschichte interessieren. Und ich denke mal, in einer Romanform, da kann man Sachen einbringen, auch Gefühle einbringen, die in einem historischen Abriss nicht deutlich werden. Und ich denke, dass die Leute das dann eher lesen und sich vielleicht eher dafür interessieren.
Ja, der Titel ist Die Auswanderung des Wilhelm W. von Monika Traut-Bonato. Überall dann im Buchhandel erhältlich. Mhm. Wo ist da der Punkt zwischen Fiktion und wirklich historischen Quellen? Also wie schwierig war es da für dich auch teilweise, ja, die Ideen mit reinzubringen und das Ganze auszuschmücken?
Also ich sag mal so, ich habe jetzt keine Handlungen erfunden. Ich meine, man kann natürlich in einem Roman, wenn der fiktiv ist, kann man natürlich Handlungen hinzuerfinden, um die Spannung zu steigern. Habe ich aber bewusst nicht gemacht, um wirklich aufzuzeigen, es ist, also die Reise ist so beschrieben, wie sie stattgefunden hat. Dialoge sind natürlich erfunden, manchmal auch Kleinigkeiten, aber ich sag mal so 80-90% ist historisch nachweisbar.
Wilhelm Winter baut sich eine Existenz auf in Brasilien. Hat er eigentlich geheiratet? Hat er Kinder?
Ja, der hat geheiratet und zwar die Elisabeth Müller, die war als Kind mit auf dem Schiff und hatte mit ihr Kinder bekommen. Und als die dann später, die ist auch jung gestorben, hat er nochmal geheiratet, soviel ich weiß. Aber die Winterfamilie, es sind heute mehrere tausend Leute in Brasilien, die auch die Nachnamen haben.
Und seine Mutter?
Die Mutter ist noch recht alt geworden und auch die Geschwister. Und wie gesagt, ich habe ja heute also mit einigen aus der Familie auch Kontakt. Unter anderem auch die beiden Journalisten, die ich kenne, die haben auch selbst, weil ich bin ja selber noch mit den Winters entfernt verwandt. Und das ist immer ganz witzig, wenn man dann diese Leute trifft und denkt, okay, die machen dasselbe wie du. Und dann ist man sogar noch entfernt verwandt.
Jetzt erinnert diese ganze Reise nach Brasilien ja auch sehr stark an das, was heutzutage im Mittelmeer passiert. Ja. Geschichte wiederholt sich da auch so ein bisschen, oder?
Ja, das habe ich auch in dem Buch mit eingebaut. Und zwar habe ich einen Ahmed mit eingebaut. Ich habe mir dann immer Zeitungsausschnitte umgeschrieben oder auf ihn geschrieben, was heute so passiert. Und der Ahmed träumt und macht sich seinen Gedanken. Und er träumt von diesem Wilhelm Winter und denkt, mein Gott, das ist ja dasselbe, was mir heute passiert. Und das ist in Kursivschrift immer in dem Buch, sind diese kleinen Abschnitte enthalten. Weil ich denke, der Leser soll sich schon Gedanken machen. Man soll ja nicht in der Geschichte stecken bleiben. Wie ist die Situation heute? Und man soll immer die 2 Seiten einer Medaille betrachten.
Dein Buch trägt ja auch den Untertitel Historischer Roman aus dem 19. Jahrhundert nach wahren Begebenheiten und mit Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen. Ja, ja. Die Auswanderung des Wilhelm W., Monika Traut-Bonato aus Hetzerath, Autorin und Historikerin über einen Menschen und seine Familie, die vor 200 Jahren ausgewandert sind nach Brasilien. Der Roman ist im Camo 1 Verlag erschienen. Monika, vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Ja, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema Auswanderung aus der Region Trier lesen wollt, haben wir mehr Infos auf volksfreund.de/porter. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.